ARD.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge vom Plus-Minus-Podcast. Diesmal ausnahmsweise ohne Anna Planken. Aber die Kenner unter euch werden es schon vermuten. Nur ein Host beim Plus-Minus-Podcast, das kann eigentlich nur eins bedeuten. Es wird eine Interviewfolge. Wir haben einen Gast. Und genau so ist es. Bei uns geht es heute um eine ziemlich spannende Frage. Die ganze Welt, und ja, auch wir, sprechen ständig von KI, wie es unsere Welt verändert, welche Chancen darin stecken, welche Risiken darin stecken. Aber was, wenn diese ganze KI-Nummer etwas zu aufgeblasen ist? Wenn die Hoffnungen zu hoch gesteckt sind, wenn da zu viel Geld drin steckt? Kurzum, was, wenn wir es mit einer KI-Blase zu tun haben? Und was, wenn diese Blase tatsächlich platzen sollte? Ich bin David Alf, das ist der Plus-Minus-Podcast. Los geht's. Und um diese Fragen zu klären, haben wir uns jemanden an Bord geholt, der sich sowohl privat als auch beruflich quasi 24/7 mit KI beschäftigt. Denn nicht nur benutzt er ChatGPT, wie er mir verraten hat, unter anderem für seinen Ernährungsplan. Er ist Redakteur vom KI-Podcast der ARD. Christian Schiffer ist sein Name. Hi Christian.
Hallo David.
Christian, was war dein wichtigster Prompt heute?
Also ich weiß nicht, ob es der wichtigste Prompt war, weil der Tag ist ja noch jung. Bisher mein einziger Prompt und er hatte zu tun mit dem von dir schon erwähnten Ernährungstagebuch, das ich per ChatGPT führe. Mein erster Prompt heute war nämlich neuer Tag, eine Portion Mozzarella und Tomate. Das war mein Prompt, damit ChatGPT sich das schön merkt, damit ChatGPT am Ende des Tages mir genau die Proteine ausrechnet, die ich zu mir genommen habe, genau die Vitamine, die Mikronährstoffe, die Makronährstoffe. Ja, und das war bisher mein Prompt. Wie gesagt, der Tag ist noch jung. Es werden sicherlich noch mehr Prompts für das Ernährungstagebuch dazukommen, aber sicherlich auch noch eine ganze Menge anderer Prompts.
Du machst das einerseits, weil du privat eine große Leidenschaft für diese neue Technologie hast, aber auch von Berufswegen. Du bist Redakteur vom KI-Podcast. Du musst, glaube ich, niemandem erzählen, worum es im KI-Podcast geht. Aber vielleicht kannst du ja sagen, welchen Schwerpunkt ihr da so habt, was jemanden erwartet, der, weil er alle Plus-Minus-Folgen schon mehrfach durchgehört hat, mal in den KI-Podcast reinhört.
Ja, der KI-Podcast, das ist quasi ein Tech-Podcast für Leute, die vielleicht gar nicht so unbedingt die Techies sind. Also wir tun uns KI nähern eher so spielerisch. Also wir erklären natürlich auch die Technologie, wir erklären auch, welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft hat. Aber uns interessiert vor allem auch das Hands-on, also das Ausprobieren dieser neuen Technologie. Uns schreiben viele Leute, was sie zum Beispiel mit KI machen. Wir erklären auch, was wir mit KI machen, wie zum Beispiel dieses Ernährungstagebuch, das zwar noch nicht im KI-Podcast thematisiert worden ist, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das irgendwann.
Genau.
Und das ist unser Zugang. Also wir wollen einfach einen KI-Podcast machen für alle Leute, diejenigen, die sich für KI interessieren, es vielleicht beruflich nutzen, aber eben für dich und mich und meine Großmutter, die vielleicht hier und da einfach nur mit KI chatten.
Okay, dann steigen wir mal ein in unseren Schwerpunkt heute in dieser Folge, der Frage, haben wir es hier mit einer waschechten KI-Blase zu tun? Und was, wenn die auf einmal platzt? Wir dröseln das mal der Reihe nach auf, aber vielleicht fangen wir mal wirklich direkt da an. Spricht denn irgendwas dafür, dass es sich hier um eine Blase handelt?
Ja, da spricht eine ganze Menge dafür. Unter anderem sprechen dafür die Leute, die für diesen KI-Hype auch mitverantwortlich sind. Also allen voran Sam Altman. Sam Altman ist einer der prägenden Köpfe dieser KI-Revolution. Er ist Chef von OpenAI. OpenAI wiederum ist die Firma hinter ChatGPT. Und der hat im August bei einem Frühstück gesagt, dass er glaubt, dass wir uns in einer KI-Blase befinden. Er hat das verglichen mit der Dotcom-Blase aus den 90ern. Also wir erinnern uns, damals gab es viele kleine Internetunternehmen und die sind dann plötzlich alle zusammengekracht. Und ja, er sagt, viele Investoren würden sich auch heute eben von diesen KI-Versprechungen blenden lassen. Er sagt, es sei verrückt, dass viele Startups manchmal nur eine Idee haben und trotzdem Milliardenbewertungen bekommen. Und er hat auch gesagt, dass viele Menschen viel Geld verlieren werden. Und Sam Altman ist nicht der Einzige, der vor so einer gewissen Übertreibung warnt. Einer, der das zum Beispiel auch tut, und der kommt jetzt zwar nicht aus der KI-Welt, aber er ist trotzdem jemand, der sich, glaube ich, ganz gut mit Wirtschaft auskennt, ist zum Beispiel Paul Krugman, also der berühmte Ökonom, Kolumnist bei der New York Times, Träger des Nobelpreises für Wirtschaft. Er sagt auch, KI ist eine Blase.
Das ist jetzt nicht besonders vertrauenserweckend, wenn ausgerechnet solche Leute selbst darüber nachdenken, ob sie sich mitten in der Blase befinden. Aber Dann lass uns doch mal auf so handfeste Anzeichen für so eine Blase blicken. Oft geht das ja damit einher, dass viel Spekulation im Spiel ist, Geschäftsmodelle überbewertet werden. Du hast es gerade auch schon mal angerissen. Vielleicht diese Geschäftsmodelle auch gar nicht tragfähig sind. Was gibt es da für Anzeichen in Sachen KI?
Ja, also diese KI-Firmen, die haben schon beträchtliche Bewertungen erreicht. Also OpenAI wird auf gut 500 Milliarden Dollar taxiert. Jetzt muss man aber sagen, OpenAI verdient auch wirklich Geld. Also die machen keinen Gewinn, aber die haben Einnahmen und die wachsen auch sehr stark. Und es kann durchaus sein, dass die in diese Bewertung vielleicht irgendwann mal hineinwachsen. Aber auch Anthropic zum Beispiel wird mit 170 Milliarden bewertet oder Elon Musks xAI mit 50 Milliarden. Und viele kleinere KI-Startups werden eben auch schon sehr hoch bewertet. Und bei denen fehlt oft ein belastbares Geschäftsmodell. Und dann ist so ganz typisch für solche Blasen, dass dann auch immer mit so speziellen Finanzvehikeln gearbeitet wird. Also es gibt zum Beispiel jetzt viele SPVs, also Special Purpose Vehicles, also so Zweckgesellschaften, in denen viele Investoren gemeinsam einzahlen, um noch bei einem Hype mit dabei zu sein. Das macht den Einstieg dann zwar leichter, aber es verschleiert auch ein bisschen die Risiken. Oder ein Beispiel, was relativ aktuell ist, ist Meta. Also Meta kennen wir alle, das ist der Konzern hinter Facebook, hinter WhatsApp, hinter Instagram. Meta verdient eine Menge Geld, aber dieses Geld reicht nicht für die Investitionen, die sie tätigen wollen in Rechenzentren. Und jetzt hat Meta gesagt, sie wollen eine sogenannte Off-Balance-Sheet-Finanzierung durchführen. Das heißt, sie gründen eine Zweckgesellschaft, die dann Kredite aufnimmt für diese Datacenter. Und dann sind diese Kredite quasi nicht in der Bilanz von Meta. Aber Meta kauft das dann irgendwie zurück und birgt im Hintergrund für die Schulden. Und wir sehen schon, das wirkt alles total kompliziert, David. Und ich bin jetzt kein Finanzfachmann. Aber wenn ich sowas sehe, also solche Konstrukte, dann muss ich auch sagen, da werde ich auch ein bisschen nervös.
Es klingt auf jeden Fall nach einem gewissen Wagnis. Und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die dieses Wagnis beobachten, die vielleicht auch nervös werden, sondern vor allem die, die richtig viel Geld investieren, werden da ja ganz genau hinschauen, wie sicher das eigentlich alles ist und die Aussichten auf Erfolg. Heißt, wie reagieren eigentlich die Börsen darauf?
Ja, die reagieren zunehmend nervös, aber in die eine Richtung und auch in die andere Richtung. Also es gab vor einigen Wochen eine Studie vom MIT, wo herausgekommen ist, oder so war zumindest die Überschrift, dass 95% aller KI-Projekte, die Firmen pilotieren, scheitern. Wenn man sich die Studie ein bisschen genauer angeguckt hat, dann hat man da schon gesehen, also erstens waren das nicht viele Unternehmen, dann war es auch so, dass das vor allem Marketing Projekte waren und dann musste man auch noch ein bisschen unterscheiden, wie die sich genau dem Thema KI genähert haben. Aber das führte mit anderen Gründen auch dem Vernehmen nach dazu, dass zum Beispiel an dem Tag, als eben diese Studie rauskam, die Börsenkurse von KI-Unternehmen ein bisschen gepurzelt sind. Aber es gibt auch das Gegenteil, haben wir letzte Woche erlebt. Da ist Larry Ellison, das ist der Chef von Oracle, kurzzeitig zum reichsten Menschen des Planeten geworden. Also er hat kurzzeitig Elon Musk überholt. Und warum? Weil Oracle hatte Zahlen präsentiert. Und sie hatten aber vor allem auch präsentiert 300 Milliarden Dollar, die sie von OpenAI zugesagt bekommen für den Aufbau von Datacentern. Und man muss jetzt auch sagen, diese 300 Milliarden, die OpenAI da zugesagt hat, die hat OpenAI noch gar nicht verdient, aber der Aktienkurs ist trotzdem hochgegangen und Larry Ellison wurde trotzdem der kurzzeitig der reichste Mensch der Welt. Also da sehen wir, das ist zumindest die Haltung von Kritikern, dass das möglicherweise auch auf Sand gebaut wird, dass man da eben Hoffnungen in die Zukunft projiziert, die sich dann auch im Aktienkurs widerspiegeln, die sich aber möglicherweise gar nicht materialisieren.
Du hast jetzt schon erste Summen genannt, 300 Milliarden. Mutmaßlich wird an anderen Stellen mindestens so viel investiert. Lass uns doch mal genau da reingehen. Über was sprechen wir eigentlich konkret? Mit was wird denn diese mögliche Blase gefüllt? Um welche Summen geht's da? Wie viel wird da insgesamt investiert?
Also dieses Jahr sollen allein von den Magnificent Seven, also das sind diese Tech-Schwergewichte im S&P 500, also Microsoft, Meta, Amazon, Google und so weiter, von denen sollen allein 400 Milliarden Dollar in Datacenter gepumpt werden. Diese Ausgaben für den Bau von KI-Datacenter, die tragen bereits erheblich zum US-BIP-Wachstum bei, wobei diese Investitionen in den letzten beiden Quartalen, also dieses Jahres, sogar stärker zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben als die gesamten Konsumausgaben der USA. Und laut Bloomberg wird der Betrag, den Unternehmen für Rechenzentren ausgeben, ziemlich bald die Ausgaben für den Bau von Bürohäusern übersteigen. Also es wird mehr für Datacenter ausgegeben als für alle Bürohäuser, wenn sie gebaut werden. Und Meta, die hatten wir gerade schon mal, die denken besonders groß. Mark Zuckerberg will ein KI-Rechenzentrum bauen, das fast die Fläche von Manhattan haben soll. Das soll das größte Gebäude der ganzen Welt werden. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Diese immensen Investitionen, die werden oft verglichen mit Investitionen zum Beispiel in den Bau von Eisenbahnen. Da gab es auch Übertreibungen Ende des 19. Jahrhunderts. Oder zum Beispiel in den Bau von Glasfaserleitungen. Da gab es auch Übertreibungen in den Nullerjahren. Und das hat sich alles kurzfristig als Blase entpuppt, aber langfristig dann nicht. Also irgendwann wurden diese Schienen dann tatsächlich benutzt und irgendwann wurden diese Glasfaserleitungen auch tatsächlich benutzt. Und vielleicht war man im Nachhinein ganz froh, dass in der Blase so viel da rein investiert worden ist, weil man jetzt eben sozusagen diese ganzen Assets hatte und darauf Infrastruktur aufbauen konnte. Aber bei KI-Datacentern, da ist eben immer das Gegenargument, dass die eben sehr schnell obsolet werden. Also ein KI-Chip, da gibt's halt dann immer sehr viel, in kurzer Zeit viel schnellere. Das heißt, die sind dann nicht mehr so viel wert. Die gehören dann sehr schnell zum alten Eisen. Das heißt, diese Investitionen in diese Datacenter, die müssen sich für die Unternehmen sehr schnell lohnen. Es ist halt nicht so wie bei der Eisenbahn, dass man vielleicht auf einer 20 Jahre alten Schiene immer noch fahren kann. Datacenter, diese Chips, diese KI-Chips, da ist eben die Entwicklung sehr, sehr schnell. Und die Investitionen von heute, die können eben morgen vielleicht nur noch ein Bruchteil dessen wert sein.
Und diese Investitionen von heute sind ja Resultat einer sehr eindeutigen Erwartung. Nämlich der Erwartung, dass wir hier es mit was ganz Großem zu tun haben. Dem nächsten großen Ding nach dem Internet. Ihr beim KI-Podcast beschäftigt euch ja wirklich intensiv mit quasi allen Fragestellungen rund um KI. Wie schätzt du das denn ein? Wird KI so einen Impact auf uns haben wie das Internet?
Also ich glaube ja. Ich glaube, KI ist wieder eine dieser Basistechnologien im Sinne von Josef Schumpeter. Josef Schumpeter war ein österreichischer Ökonom und der hat eben diese Theorie der Basisinnovationen entwickelt. Also was meinte er damit? Zum Beispiel die Dampfmaschine, die zur Industrialisierung geführt hat, oder die Eisenbahn, das war eine Transportrevolution. Die Elektrizität war auch eine Basisinnovation, die hat zu neuen Industrien geführt, Elektrotechnik beispielsweise. Das Automobil, ne, das zu Massenproduktion geführt hat, zum Individualverkehr und natürlich Mikroelektronik, IT und letztendlich auch das Internet. All das sind solche Basistechnologien, die die Wirtschaft umwälzen, die aber auch die Gesellschaft umwälzen. Und ich ganz persönlich, jenseits von allen Gerede über die Krise, glaube schon, dass KI eine solche Basistechnologie sein wird. Und dass, wenn wir in 20, 30 Jahren auf die KI-Revolution zurückschauen, wir wirklich auch sagen werden, ja, das war eine echte Revolution.
Und was meinst du, wird innerhalb dieser KI-Welt so das next big thing sein? Also ist es tatsächlich, bleibt es jetzt erstmal dabei, dass wir diese LLMs haben, diese Sprachmodelle, die mit uns reden, oder wird es da irgendwie noch einen nächsten Schritt geben? Alle sprechen doch von diesen AGIs. Kannst du das mal erklären?
Ja, AGI, das ist so wirklich der heilige Gral der KI-Industrie, kann man sagen. Also ich habe gehört, dass wenn man im Silicon Valley auf eine Party geht und man steht da an so einem Bistrotisch herum, dass dann die Leute fragen, na, und wann denkst du, bekommen wir AGI? Also AGI ist wirklich so das, worauf hingearbeitet wird, wo diskutiert wird. Naja, und was ist AGI? Also AGI steht für Artificial General Intelligence, also eine allgemeine künstliche Intelligenz. Naja, und was ist damit gemeint? Schauen wir uns doch mal die menschliche Intelligenz an. Also wir zum Beispiel, wir können ja ziemlich viele Dinge ziemlich gut oder wir können sie uns zumindest ziemlich gut beibringen. Ja, also wir können uns beibringen, zum Beispiel Auto zu fahren oder wir können uns beibringen, eine Kaffeemaschine zu bedienen. Aber bei KIs ist das anders. Die sind immer sehr konzentriert auf das, für was sie gemacht worden sind. Also ChatGPT kann mir keinen Kaffee kochen, ja, und kann auch kein Auto fahren. Oder eine Auto-KI kann auch keinen Kaffee kochen und eine Kaffeekoch-KI kann nicht Auto fahren und so weiter. Und eine AGI soll eben eine KI sein, die sich solche Dinge selber beibringen kann und dann eben so eine gewisse Flexibilität an den Tag legt. Also AGI wäre kurz gesagt eine KI, die nicht nur eine Aufgabe beherrscht, sondern prinzipiell jede lernen kann, so wie wir Menschen auch.
Ich glaube, wir befinden uns noch in so einem Stadium, wo wir uns oder vielleicht die wenige Ausgewählte können das vielleicht, aber die meisten von uns es total schwer fallen dürfte, sich vorzustellen, wie das dann wäre. Also du bist jetzt beim Beispiel gewesen, Autofahren, Kaffee kochen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was für ein Use Case könnte AGI in meinem Leben haben? Ich nehme nicht an, dass mein Laptop auf einmal auf die Küchentheke springt und mir einen Kaffee zapft. Was genau passiert? Wie könnte so ein Use Case für AGI in meinem Privatleben aussehen?
Also angenommen, David, du bereitest gerade eine Sendung vor und du bereitest aber gleichzeitig irgendwie auch deine Steuererklärung vor, ja? Dann wirst du ja wahrscheinlich immer hin und her switchen und einmal bist du in der Sendung und dann bist du wieder bei deiner Steuererklärung, vielleicht kommst du auch ein bisschen durcheinander dabei. Und wenn du diese Aufgabe einer AGI geben würdest, die würde sich zum Beispiel mit dem Erstellen von Steuererklärungen genauso gut auskennen, wie zum Beispiel mit dem Konzeptionieren einer Hörfunksendung, ja, oder dieses Podcast zum Beispiel. Das heißt sozusagen, es versteht diese unterschiedlichen Ziele in deinem Lebensbereich gleichzeitig. Also sie organisiert sich über diese Domänen hinweg, sie recherchiert das selber, sie schreibt selber, sie plant das selber, sie spricht mit anderen Systemen und sie lernt sozusagen über verschiedene Domänen hinweg Systeme zu bedienen. Sie lernt diese Systeme auch selbstständig, wie die bedient werden können. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein Steuerprogramm. Und sie muss dafür nicht neu programmiert werden. Also kurz gesagt, David, wenn du einer KI so einen Teil deiner Arbeit machen lassen kannst und sie gleichzeitig auch noch deine Steuer erledigen kann, dann glaube ich, sind wir AGI ziemlich nah.
Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt hast du gerade gesagt, im Silicon Valley wird an Stehtischen bereits darüber gesprochen. Wann glaubst du denn, kommt AGI? Ja, was glaubst du denn, Christian? Wann kommt AGI?
Ich glaube im März 2029. Nee, also ich habe keine Ahnung. Also es muss jetzt niemand seinen Urlaub umplanen wegen mir. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber zu meinem Trost muss ich sagen, es wissen offensichtlich viele Leute nicht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Angaben, auch weil AGI immer ein bisschen anders definiert wird. Es gibt ein sehr bekanntes und ganz tolles Papier, das heißt 2027. Also da geht es um das Jahr 2027 und das ist so ein Versuch, so ein Szenario zu entwickeln. Da haben viele schlaue Leute mitgeschrieben und die haben zum Beispiel gesagt, also 2027, da dürfte AGI dann schon so langsam so in die Zielgerade einschwenken. Naja, so sieht es jetzt tatsächlich nicht aus, weil wir eben feststellen, dass so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt ist. Und diese Ernüchterung, die ist eingekehrt mit GPT-5. Also GPT-5, das ist das neueste Modell von OpenAI. Das ist das, was jetzt sozusagen im Hintergrund arbeitet, wenn wir ChatGPT benutzen. Und dieses GPT-5, das sollte eigentlich so ein Schritt Richtung AGI sein. Also es sollte sehr viel besser sein. Naja, und jetzt haben wir GPT-5. Kann das deine Steuererklärung machen, David? Offenbar nicht. Ja, GPT-5 ist ein Fortschritt. Es kann viel besser Matheaufgaben lösen. Aber es ist jetzt nicht so der Riesensprung, wie es zum Beispiel einen Sprung gab von, weiß ich nicht, GPT-3 oder GPT-3 auf 3.5 und dann auf 4. Und das macht jetzt schon so ein paar Leuten Sorge, weil das nämlich heißt, dass wir möglicherweise mit den Formeln, die wir haben, mit der Technologie, die wir haben, möglicherweise AGI gar nicht erreichen können. Also, dass sozusagen diese Idee, einfach mehr Rechenpower drauf zu kippen, also Stichwort Datacenter-Investition, vielleicht gar nicht dazu führt, dass KI so viel besser wird. Also, dass KI da zwar besser wird, aber der Grenznutzen sozusagen abnimmt. Und man vielleicht mit den Ansätzen, die man jetzt hat, so ein bisschen in eine Sackgasse geraten ist und neue Ansätze braucht.
Okay, dann fassen wir doch mal zusammen. Eigentlich wird KI als das Next Big Thing nach dem Internet gehandelt. Es fließen völlig absurde Summen da rein. Vielleicht aber dauert es noch super lange, bis die eigentliche, echte künstliche Intelligenz am Start ist. Bis dahin wird die Infrastruktur, die überall aufgebaut wird, total veraltet sein, völlig unbrauchbar sein. Vielleicht wird AGI auch niemals kommen und dann sind wir schon wieder mittendrin in der Frage nach der Blase. Ist das eine? Ist das einfach unsere neue Dotcom-Blase? Spricht da was für aus deiner Sicht?
Ja, da spricht ein bisschen was schon dafür. Also die Dotcom-Blase, die habe ich ja selber noch mitbekommen. Ich habe damals Abitur gemacht und ich habe mein ganzes Geld in kleine, geile Internetfirmen investiert. Und als ich dann das Abitur in Händen hielt, war ich plötzlich ziemlich pleite. Ja? Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut, wie das damals war. Also da gab es so mehrere Kipppunkte. Also da gab es einen Bilanzskandal, zum Beispiel bei MicroStrategy. Das war damals eine größere Firma. Da ist die Aktie dann abgestürzt. Und Bill Gates zum Beispiel hat damals erklärt, dass er seine eigenen Microsoft-Aktien nicht kaufen würde. Also auch damals gab es sozusagen mahnende Stimmen aus dem Epicenter dieser Technologie selbst. Ne? Die Notenbank hat dann die Zinsen auch noch angehoben und so weiter. Und dann brach irgendwann das Vertrauen und die Blase platzte. Und so ein bisschen vergleichbar ist es. Also es gibt Firmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell. Es gibt vielleicht aufgeblasene Bewertungen. Und man hat eben diese etwas merkwürdigen Finanzkonstruktionen. Man hat auch eine große Marktkonzentration, also Stichwort Magnificent Seven, Nvidia, Microsoft, Alphabet und so weiter. Das war damals auch ein bisschen so mit Cisco, Intel und Microsoft. Aber es gibt natürlich schon auch Unterschiede, über die wir reden müssen, weil diese KI-Firmen, die haben ja Umsätze. Also OpenAI wächst rasant. Also die haben natürlich gigantische Ausgaben für das Training und die sogenannte Inferenz von KI. Aber das ist ein Unternehmen, das rasant wächst. Und ich sag mal so, die Unternehmen, in die ich damals investiert habe, die sind nicht rasant gewachsen. Die hatten gar kein Wachstum, die hatten nur eine Idee. Da war quasi wirklich nichts dahinter. Und man muss dazu sagen, diese Blase der 2000er Jahre war letztendlich, wenn wir heute drauf schauen, ja nur ein Bläschen. Ja, weil wenn man damals in die richtigen Unternehmen investiert hätte, Amazon zum Beispiel war damals schon an der Börse, dann wäre man wahrscheinlich heute reich und man würde sich gar nicht mehr daran erinnern, dass man damals vielleicht Teil einer Blase war.
Dass es damals nur ein Bläschen war, dazu kommen wir gleich nochmal. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, also angenommen, das ist so. Wir erleben gerade das Anwachsen einer gigantischen Blase rund um KI. Und klassischerweise passiert das mit Blasen, was mit ihnen passiert. Sie platzen. Und auch diese Blase platzt. Was für Auswirkungen hätte das? Und fangen wir vielleicht mal da an, was du eben schon gesagt hast. Die Investitionen in KI tragen mehr zum US-BIP bei als der Konsum. Was, wenn diese ganzen Investitionen wegbrechen?
Ja, also diese Investitionen, die wirken letztlich wie ein privates Konjunkturprogramm im Moment. Und wenn dieser Pfeiler wegbricht, dann ist schon vorstellbar. Ich meine, dann gibt's halt weniger Ausgaben, dann gibt's weniger sozusagen Datacenter-Konsum, dann gibt's für die Firmen weniger zu tun, es gibt weniger Jobs und es gibt letztendlich weniger Wachstum.
Du hast gerade schon über die Marktkonzentration gesprochen, die bei sowas natürlich auch einen deutlich negativen Effekt haben dürfte. Gucken wir mal auf den Arbeitsmarkt. Der wird ja jetzt schon ziemlich durchgeschüttelt. Was, wenn das alles auf völlig falschen Annahmen und Erwartungen beruht?
Ja, also da kommt dann natürlich nochmal was dazu. Da kommt nicht nur sozusagen diese makroökonomische Großwetterlage, die das nach sich ziehen würde, hinzu, sondern ja einfach die Technologie an sich. Ich meine, viele Firmen setzen ja schon auf KI, viele Firmen tun auch Mitarbeiter einsparen oder Stellen nicht neu besetzen. Wir haben Daten aus den USA, die schon besorgniserregend sind, insofern als dass zum Beispiel Juniorstellen oder also sozusagen Berufsanfänger seltener eingestellt werden, weil man vielleicht auch sagt, naja, die Tätigkeit, die so ein Berufsanfänger machen kann, die kann vielleicht KI schon mittlerweile ganz gut machen. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, weil aus den Berufsanfängern werden ja irgendwann richtige Mitarbeiter und werden irgendwann Seniorstellen und Leitungsfunktionen und so weiter. Und wenn man die sich nicht heranzüchtet, dann hat man vielleicht in 10 Jahren ein Problem. Ja? Und wenn dann noch hinzukommt, dass sich diese Einsparungen, die man sich da erhofft hat, sich gar nicht materialisieren, dann hat man ein zweites Problem. Und wenn das sich auch noch vollzieht vor dem Hintergrund einer dann vielleicht lahmenden Konjunktur, einem zurückgehenden Wachstum, dann hat man, glaube ich, schon so eine Art von perfektem Sturm.
Du hast eben gerade gesagt, die Dotcom-Blase war eigentlich bei genauerer Betrachtung nur ein Bläschen. Die ist irgendwie fast glimpflich verlaufen, hatte zumindest keine weltweite Finanzkrise zur Folge. Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre und wenn ich dann überlege, was für wirtschaftliche Folgen es hätte, wenn diese KI-Nummer uns um die Ohren fliegt, dann werde ich ein bisschen nervös.
Ja, weil diese Dotcom-Blase, die war nicht so verankert in der Realwirtschaft. Also ich meine ganz ehrlich, da ging es um Webseiten, da ging es um Werbemodelle, um Fantasiegeschichten, da ging es eigentlich nur um ein Narrativ. Also jetzt kann man natürlich heute sagen, ja, an Amazon war was dran, aber auf ein Amazon kommen halt irgendwie 100 Firmen, an denen nichts dran war. Ne? Und diese anderen 100 Firmen, die konnten auch einfach verschwinden, ohne dass da jetzt die Grundversorgung betroffen war. Hier geht es ja um Dinge zum Anfassen. Ja, es geht um Rechenzentren, Stromnetze, Lieferketten für Chips. Also da fließen Milliarden in Beton und Stahl und Glasfaser. Und wenn dieser Boom dann abrupt stoppt, dann stehen halt nicht nur diese Aktien im Feuer, die vielleicht überbewertet sind, sondern da hat man es dann auch wirklich mit halbfertigen Gebäuden zu tun und gigantischen Krediten, die da aufgenommen worden sind und eben Industrien, die darauf gesetzt haben. Und das macht die Situation schon brisanter. Also das wäre eben nicht nur ein Börsenereignis, sondern würde möglicherweise auch auf den Rest der Wirtschaft durchschlagen.
Okay, bevor wir uns jetzt aber total verlaufen in diese Apokalypse, ich hatte dich eben gefragt, ob was dafür spricht, dass wir hier eine Blase, wie damals die Dotcom-Blase erleben. Spricht denn auch was dagegen?
Ja, also ich finde schon. Also wie gesagt, ich habe das damals mitbekommen, das war wirklich, da war einfach nur Fantasie. Da war wirklich, da gab es Unternehmen, die hatten nur eine Idee und die war super vage. Und manche hatten nicht mal eine gute Idee, ja. Oder viele hatten nicht mal eine gute Idee. Und das ist hier schon anders. Also hier gibt es Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen. Also ChatGPT ist die am größten wachsende App gewesen in der Geschichte des Internets, ja. Also da wächst tatsächlich die Nutzerzahl rasant und ChatGPT oder OpenAI mit dem neuen Modell versucht auch die Kosten hinzubekommen. Das haben vielleicht Nutzer auch gemerkt, dass die KI mittlerweile aussucht, welches Modell man benutzen soll. Da geht es halt darum, diese Inferenzkosten zu senken. Also da gibt es eine theoretische Möglichkeit tatsächlich, dass OpenAI irgendwann mal ein sehr profitables Unternehmen werden kann. Und das war damals anders. Und dann würde ich auch sagen, naja, ein bisschen was hat man ja schon gelernt. Also damals gab es natürlich viele Retail-Investoren, also so Leute wie mich eben, die da so ihr Geld drauf gesetzt haben, so ihre 500 Mark, die sie da in der Kollegstufe hatten. Und heute hat man es, glaube ich, eher mit so Venture Capitalists zu tun, mit professionellen Investoren, Private Equity und nicht vielleicht mit ganz so vielen Kleinanlegern, die da dann tatsächlich die Kurse treiben können. Und ich glaube auch, dass Bewertungen kritischer geprüft werden. Also natürlich ist die Bewertung jetzt von OpenAI groß, aber wenn ich mir so den Diskurs anschaue, da wird das dann immer auch durchgerechnet, was bedeutet das eigentlich in die Zukunft, wenn das Wachstum so weitergeht. Und es mag sein, dass das nicht eintritt, aber es kann eben sein, dass es eintritt. Und das würde ich sagen, war bei kaum einer Firma damals zum Beispiel am neuen Markt oder im Dotcom-Boom unbedingt der Fall.
Okay, es gab jetzt viele Punkte, die dafür sprechen, dass wir es hier mit einer Blase zu tun haben könnten. Du hast uns aber auch ganz klar aufgezeigt, was dagegen spricht. Ich habe die Frage mal ChatGPT gestellt. Haben wir es hier mit einer KI-Blase zu tun? Und das Fazit lautet, Zitat, es gibt klare Elemente einer Blase. Extreme Kapitalzuflüsse, Überbewertung mancher Firmen, unklare Monetarisierung. Aber gleichzeitig sehen wir substanzielle Fortschritte, die dafür sprechen, dass KI nicht nur ein Hype ist, sondern eine Basisinnovation. Wahrscheinlich erleben wir also eine Marktbereinigung in den kommenden Jahren, aber keine völlige Implosion. Klingt eigentlich fast so, als hättet ihr dir gerade zugehört, ne?
Also ich muss ChatGPT an dieser Stelle recht geben und da sehen wir, was das für eine fantastische Technologie ist. Und das ist das, was meiner Meinung nach einfach dagegen spricht, ist tatsächlich mein Alltag oder der Alltag von vielen Menschen, die ich kenne. Also diese Technologie, die ist ganz klar transformativ. Die verändert unseren Alltag, die verändert unsere Wirtschaft und da mag es Übertreibungen geben und da mag es sozusagen im Finanzwesen Übertreibungen geben, aber ich komme ja aus der Technologie-Ecke. Und aus technologischer Sicht muss ich sagen, ich habe seit dem iPhone oder seitdem Steve Jobs 2007 das iPhone in die Luft gereckt hat, keine Technologie mehr gesehen, die so transformativ war, die so schnell von 0 auf 100 durchgestartet ist. Wo viele Leute, wir sehen das auch in meinem KI-Podcast, also da schreibt uns die Mutter, die einen Turnierplan für die Hockeymannschaft ihrer Tochter macht oder der Vater, der mit ChatGPT und dem kleinen Sohn ein Bilderbuch macht und so weiter und so fort. Also das ist nicht wie mit Krypto oder wie mit Metaverse, dass das sozusagen alles nur Ideen sind, sondern wir erleben KI-Adoption im Hier und Jetzt. Und das ist für mich das stärkste Argument, dass es keine Blase ist. Oder wenn es eine Blase ist, vielleicht dann auch wieder nur ein Bläschen. Also dass es vielleicht eine Korrektur gibt. Vielleicht platzt das ja auch nicht, sondern es gibt eine Korrektur. Aber ich würde sagen, wenn wir eben das langfristig betrachten, sagt mir mein Bauchgefühl, KI ist eigentlich keine Blase. Sorry, wenn das jetzt allem widerspricht, was ich in der halben Stunde zuvor gesagt habe, aber das ist mein Gefühl.
Nein, das war sehr differenziert und reflektiert. Christian, vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne.
Das war super spannend. Womit beschäftigst du dich gerade in Sachen KI bei deinem Podcast, beim KI-Podcast?
Also wir haben jetzt gerade eine Folge gemacht über KI und Kinder. Ja, das ist natürlich ein großes Thema, KI in der Schule, aber auch wie benutzen Kinder KI, worauf soll man da Acht geben? Und wir wollen in der nächsten Folge mal darüber sprechen, ob wir eigentlich KI verstehen müssen, um sie zu beherrschen. Also was passiert eigentlich, wenn uns KI davonläuft? Also wir behandeln eben so diese ganzen Alltagsthemen, aber wir schauen eben auch ganz gerne in die ferne Zukunft.
Den Link zum KI-Podcast der ARD legen wir euch natürlich in die Shownotes. Das war's von uns heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, abonniert den Plus-Minus-Podcast. Wenn euch das hier gefallen hat, schreibt uns bei Spotify zum Beispiel Kommentare, wenn ihr Fragen oder Kritik oder Wünsche habt. Oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail. Plus-Podcast@ard.de. Vielen Dank an die Redakteurin dieser Folge, Christine Bergmann, und an Jens Baumgart in der Technik. Ich bin David Alf und schon nächste Woche ist auch Anna Planken wieder am Start. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Und wie immer habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch und ihr könnt euch fast denken, welcher das diesmal ist. Ihr habt es gerade gehört. Künstliche Intelligenz ist nämlich kein Zukunftsthema mehr. KI prägt unsere Gegenwart. Künstlich generierte Texte, Bilder, Stimmen sind überall, werden wöchentlich besser. Welche Auswirkungen bringt KI in die Arbeitswelt, in Bildung, in Gesellschaft? Wie kann man künstliche Intelligenz selbst im Alltag nutzen? Und was passiert, wenn jeder Inhalt im Internet auch KI-fake sein könnte? Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, hört mal rein in den KI-Podcast. Haben wir in der Folge ja einiges drüber gehört. Ihr findet den Podcast wie uns auch in der ARD-Audiothek.